Was erzählt sich, wenn man reiche und arme Menschen gleichzeitig in den Mittelpunkt stellt, wenn man stetig die Perspektive wechselt zwischen den reichen Gästen in einem Hotel und den prekär lebenden Dienstleistenden dort? Die Autorin Slata Rochal, die bringt diese Perspektiven zusammen in ihrem neuen Roman. Das Buch heißt »Es ist die Leichtigkeit, die den Herrn am Tisch von der Putzfrau unterscheidet«. Erzählt von sozialer Ungleichheit, von Kapitalismus, von Dekadenz, erscheint heute ganz neu dieses Buch. Und es ist auch deshalb spannend, weil Slata Rochal gerne auch die prekäre Arbeitssituation von Schriftstellerinnen und Schriftstellern kritisiert, wie zum Beispiel beim diesjährigen Ingeborg-Bachmann-Preis. Sprechen wir jetzt drüber mit Slata Rochal hier auf Radio 3. Herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Fangen wir mal mit Ihrem neuen Roman an. Der spielt in einem luxuriösen Hotel, dem Schillerhof Resort und Spa. Da begegnen sich ein reicher Literaturagent und die junge Lea, die gerne eine Anstellung hätte bei diesem Agenten, gleichzeitig aber auch sehr verunsichert ist von diesem luxuriösen Ambiente, da dem teuren Essen, Umgang mit den Angestellten. Was hat sie gereizt in diesem Hotel als Grundsetting?
Also einmal war ich selber zweimal im Leben in einem teuren Fünf-Sterne-Hotel, einmal als Kind bei einem Betriebsausflug. Wurde ich mitgenommen, wo eine Firma gezahlt hat. Und dann hatte ich vor ein paar Jahren eine kurze Lesung in einem österreichischen Hotel. Und ich selber fahre sehr selten in den Urlaub, so gut wie gar nicht, versuche kein Geld dafür auszugeben. Und gleichzeitig bin ich durch Lesungen auf den Hotels unterwegs. Und es war beide Male ein starkes Gefühl, dass ich das alles nicht verstehe, dass es eine andere Welt ist, dass ich da nicht hingehöre und dass ich mich ständig schäme für irgendwas die ganze Zeit über. Und diese Scham kannte ich schon aus unterschiedlichen anderen Kontexten, zum Beispiel bei einer Sommerschule an der Universität oder bei betrieblichem Mittagessen und so weiter. Und ich wollte diesem Gefühl auf die Spur gehen, schauen, was passiert überhaupt. Also wie schaffen es Leute, ihre Klasse so elegant abzugrenzen von anderen Menschen auf so einer feinen, unsichtbaren Ebene. Und das Zweite ist, es gibt heute ziemlich viele Hotels, aber auch Cafés, Restaurants und so weiter, die mit Literatur werben. Ich hatte da einmal dieses österreichische Hotel als Vorbild, aber ich habe auch Zitate in den Roman reingenommen vom Café Luitpold in München zum Beispiel, ein bekanntes Hotel, oder von der Schreiberei, einem teuren Restaurant. Es gibt ein Spreewalder Hotel, die Bleiche, wo Stipendien ausgeschrieben werden für Autoren, also die bekommen kein Geld, aber dürfen dort kostenlos leben. Und die Tendenz geht halt immer mehr in die Richtung, dass Kultur so ein Luxus ist. Also man verbindet Literatur fast mit Skifahren, Golfspielen, mit teurem Essen, oder während Corona hieß es, das ist nicht kulturrelevant. Oder von politischer Seite, gerade wenn wir uns das anschauen, da werden kleine Preise für unabhängige Buchhandlungen gestrichen. Aber wenn es um Opern geht zum Beispiel, wird viel Aufruhr gemacht, obwohl es viel, viel teurer ist.
Ja. Und gleichzeitig erzählen Sie eben davon, dass es dann viele Kulturschaffende oder in Ihrem Fall dann schreibende Menschen gibt, die sich da total unsicher fühlen und da voller Scham an so einen Ort kommen.
Genau, also auch im Literaturbetrieb ist es halt oft so. Es gibt auf der einen Seite die Leute, die Geld haben, die einfach reich sind, in eine gute Familie reingeboren wurden oder die einfach gute Position haben als Politiker zum Beispiel, Kulturamtsleiter. Und andererseits die armen Autoren, die dringendes Geld brauchen. Und es entwickeln sich immer solche Machtdynamiken. Und die große Frage ist ja am Ende, ist Literatur jetzt Brot, auf das jeder einen Anspruch hat, oder ist es sowas wie Kaviar?
Ich würde nochmal bei der Geschichte bleiben, bevor wir zu der ganz großen Frage kommen, weil interessant finde ich, dass Sie da ja verschiedene Perspektiven einnehmen. Also wenn man Ihr Buch liest, dann wechselt man ja manchmal auf einer Seite von Lea, die ja schon die Hauptfigur ist, eben diese junge Frau, die da eine Anstellung sucht. Und dann wechseln wir aber plötzlich in den Kopf von dem Herrn Groß, diesem Literaturagenten. Und dann wechseln wir wieder in die Küche zu den Angestellten. Was war Ihr Gedanke bei dieser Vielstimmigkeit?
Ja, das ist eigentlich das erste Mal, dass ich, also Vielstimmigkeit gab es auch davor, in den Büchern davor auch, aber es waren dann eher viele Stimmen innerhalb einer Ich-Perspektive, also fremde Rede, die dann im Bewusstsein des Ich-Erzählers, der Ich-Erzählerin geblieben ist. Und hier habe ich zum ersten Mal versucht, das aufzuteilen, also jede Stimme einer konkreten Figur zu geben mit einem anderen Namen. Und das liest sich fast wie ein Drehbuch, glaube ich, oder wie ein Theaterstück. Das ist sowieso die Frage, ist das überhaupt ein Roman oder nicht? Und ja, das Schöne ist daran, dass man die gleichen Sachen erzählt bekommt aus unterschiedlichen Perspektiven parallel, die zum Teil auch völlig widersprüchlich sind.
Ja, das macht auf jeden Fall den Reiz aus. Ich habe das wirklich sehr gerne gelesen, auch wie schnell man da wechselt zwischen den Perspektiven. Aber ich habe mich auch gefragt, für Sie wahrscheinlich nicht so schwer, die Perspektive von Lea einzunehmen, die ist Ihnen ja nah, aber dann die Perspektive von diesem reichen Literaturagenten, wie haben Sie sich dem angenähert?
Also es ist so ein bisschen die Frage, welche Figur ist man nah und so weiter. Das ist immer schwierig, weil einmal sind Figuren, das ist alles Text auf Papier und lebende Menschen sind etwas völlig anderes. Und es ist auch immer so, dass man eher über das schreibt, was man kennt. Und den Herrn Groß, diesen Literaturagenten, kenne ich ja auch gut. Also ich habe auch in Klagenfurt bei der Lesung gesagt, wir sitzen alle gerade umgeben von diesen Herren Groß, die uns die Welt erklären und bestimmen, wer ist hier Autor, wer ist hier nicht Autor. Aber ich habe dann auch versucht, Interviews zu führen. Ich habe zum Beispiel für Herrn Groß meinen eigenen Literaturagenten interviewt, der dann von anderen schlechten Agenten berichtet hat und so weiter. Oder für die Perspektiven der Putzfrauen habe ich etwa 15 Menschen interviewt, die in Hotels arbeiten, in Ferienwohnungen. Das waren ein paar Deutsche und vor allem Menschen aus der Ukraine. Da bin ich eher journalistisch vorgegangen, habe die Interviews transkribiert und dann daraus Zitate genommen und nochmal neu zusammenmontiert zu diesen Perspektiven.
Also eine richtige Recherche, die Sie da gemacht haben. Interessant ist ja, ziemlich am Anfang, da kommt vielleicht so ein entscheidender Satz in Ihrem Roman, da sagt Lea, das Märchen vom Aschenputtel, das ist Quatsch. Man kann nicht einfach mal so kurz vom Herd ins Schloss wechseln und dann wieder zurück, weil Lea gleich schon am Eingang gescheitert ist, weil sie halt in dieser Luxuswelt nicht klarkommt, sie ständig Fehler macht. Das ist ja eine große Frage, ne? Lassen sich soziale Unterschiede überwinden? Ist das Ihre Aussage, diese Unterschiede lassen sich nicht überwinden?
Ich denke, es ist viel möglich, aber die Unterschiede bleiben immer da. Das spüre ich ja auch oft. Also ich habe in den letzten Jahren der Selbstständigkeit, glaube ich, viel gelernt über Kapitalismus und über Aufstiegsmöglichkeiten, obwohl ich viel in Bildung investiert habe und so weiter. Aber ich habe auch oft das Gefühl, dass ich so an eine gläserne Decke stoße oder da passiert etwas und ich verstehe nicht, warum, woran das liegt. Und das sind dann aber diese ganzen weichen Faktoren drumherum.
Ich finde auch total spannend da die Frage, wenn Lea das schaffen würde und sich dann dran gewöhnen würde oder irgendwie viel Geld verdienen könnte und dann Teil dieser anderen Welt wäre, was passiert dann mit ihrem alten Teil? Also wie sieht dann die Verbindung aus, ja, zu ihrem alten Teil und zu den anderen Schichten? Was würden Sie da sagen?
Ja, also bei Lea ist es ja ziemlich unwahrscheinlich, weil sie nicht mehr ganz jung ist, ein Kind hat und jeder von solchen sozialen Faktoren, also die eigentlich völlig normal sind, aber in diesem Kontext erschweren sie den Aufstieg immer mehr und mehr. Und also im Buch ist sie ja eher in der Situation, dass sie einfach hofft, irgendeinen Job zu bekommen, irgendwie an Geld zu bekommen, sich eine eigene Wohnung leisten zu können, eine Scheidung überhaupt. Und am Ende landet sie in einem Sekretariat. Das ist kein richtiges Happy End, glaube ich.
Ja. Sie haben es gerade schon angesprochen, es geht natürlich auch um den Literaturbetrieb. Es ist auch eine Kritik am Literaturbetrieb, das klang jetzt immer wieder auch durch bei dem, was Sie gesagt haben, und wir wollen ja gleich noch weiter sprechen über diese Kritik und auch über Ihr Zeichen, das Sie beim diesjährigen Ingeborg-Bachmann-Preis gesetzt haben, im Gespräch hier mit der Autorin Zlata Roschall, zu Gast hier bei uns auf Radio 3. Die Schriftstellerin Zlata Roschall ist heute hier bei uns zu Gast und wir haben gerade schon über ihren neuen Roman gesprochen. Es ist die Leichtigkeit, die den Herrn am Tisch von der Putzfrau unterscheidet. So heißt dieser Roman, geht um Klassenunterschiede in Deutschland, um einen reichen Literaturagenten und eine junge Frau, die sich eine Anstellung erhofft bei diesem Agenten. Frau Roschall, das kann man ja auch alles als Kritik am Literaturbetrieb lesen. Da haben wir gerade auch schon ein bisschen drüber gesprochen und Sie haben vor wenigen Monaten beim Ingeborg-Bachmann-Preis auch ein kritisches Zeichen gesetzt. Sie haben da gelesen, auch aus diesem Text, und sind dann aber aufgestanden und Sie haben den Saal verlassen, noch bevor Sie das Statement der Jury zu Ihrem Text gehört haben. Was genau wollten Sie damit erreichen?
Ja, ich bin so ein bisschen verwundert, dass man überhaupt so über ein Zeichen spricht und Statement und so weiter, weil ich dachte, das ist so eine Kleinigkeit, so eine Winzigkeit.
Macht sonst wahrscheinlich niemand, ne?
Also ich meine, ja, aber es ist also so in der Außenwelt, so für normale Menschen, wenn man sagen würde, man muss bei ihrem Bewerbungsgespräch zum Beispiel da sitzen und zuhören, was die Chefs untereinander über einen sagen oder so. Das geht ja nicht, das macht man ja nicht. Das gehört sich nicht. Ja, also ich dachte einfach, das ist dermaßen absurd, dass ich das überspringe. Und dann gab es ziemlich viel Presse darüber, die auch sehr komisch ausgefallen ist, ziemlich aggressiv. Aber ich habe danach eine schöne Textreihe in der FAZ veröffentlicht, herausgegeben mit 5 anderen Autoren aus dem Jahrgang, wo wir über unsere Erlebnisse erzählt haben. Also so hat es am Ende dann doch Sinn für mich ergeben.
Ich meine, das eine ist, Sie haben quasi darauf verzichtet, der Jury zuzuhören, aber Sie wollten ja damit, wenn ich richtig war, schon auch ein Zeichen dafür setzen, zeigen, dass eben viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Deutschland vom Schreiben nicht leben können.
Ja, also die ganze Situation ist ja der Höhepunkt, die Kulmination von diesen ganzen Situationen des Ausgeliefertseins, die jeder Autor ja auch kennt und dermaßen drin ist, dass er bereit ist, das nochmal und nochmal zu ertragen, endlos. Und ich glaube, es ist ganz gut, wenn man ab und zu auch eine Grenze zieht und sagt, nee, das ist mir zu viel.
Das ist ja schon noch interessant, weil wenn man so möchte, dann haben Sie ja eigentlich auch eine ziemlich erfolgreiche Karriere als Schriftstellerin, also oder als Schreiberin. Also Sie haben schon Übersetzungen veröffentlicht, Sie haben Lyrik veröffentlicht, Sie haben Frühpreise bekommen, waren vor 4 Jahren mit Ihrem ersten Roman auch erfolgreich. Der war auf der SWR-Bestenliste zum Beispiel. Wie blicken Sie denn auf Ihre eigene Karriere?
Ja, bei solchen Entscheidungen ist immer die Frage, kann ich es mir leisten auch? Was ist gerade mein Stand? Wenn alles zusammenbricht, bekomme ich dann trotzdem noch Lesungen und Vorschüsse oder nicht? Und ich bin so momentan vielleicht so ein bisschen in der Mitte. Also ich traue es mir, aber so pragmatisch gesehen könnte ich es mir eigentlich nicht leisten. Also das ist jetzt, diese Romane streng genommen, mein 7. Buch. Und seit etwa 5 Jahren bin ich offiziell selbstständig. Ich hatte sehr viele Stipendien, Preise, 2 Vorschüsse, aber ich hatte zwischendurch auch 2 Semester lang eine halbe Unistelle, ein halbes Jahr lang Arbeitslosengeld und habe dann viele eigene Projekte entwickelt, wo ich mir dann versuche, auch selber kleine Honorare auszuzahlen. Ich verschicke ständig Bewerbungen auf alles Mögliche, auf Stellen, auf Stipendien, auf Projekte. Und ich habe auch einfach das Glück, dass ich beide schreibe, Lyrik und Prosa. Weil die meisten Geldquellen eigentlich nur mit Romanen verbunden sind, die meisten Preise. Und ich muss sehr viel diskutieren, es ist sehr nervenaufreibend. Ich zerstreite mich mit den meisten Residenzhäusern, wo ich zu Gast war. Und ich merke jetzt auch mit der Zeit immer mehr, dass es auch so soziale Faktoren sind. Dass es so gar nicht immer an mir liegt, sondern irgendwie auch Klassenfragen sind.
Wie Sie dann eben auch in diesem Buch beschreiben. Aber inwiefern da Klassenfragen? Also wenn Sie da jetzt, wenn es um Stipendium geht oder so, was für Konflikte gibt es da?
Also zum Beispiel, die meisten Stipendien sind so schlecht dotiert, dass alle voraussetzen, dass man Einkommen im Hintergrund anderer Art hat. Das wird nirgendwo ausgesprochen, ausgeschrieben, aber ich will ja von dieser Summe wirklich leben. Zum Beispiel bin ich jetzt gerade noch Stadtschreiber in Graz bis Ende August. Da ist das Stipendium mit 1.300 € dotiert. Von dem Stipendium bezahle ich auch die Pendelkosten hin und her. Und von 1.300 € kann ich nicht leben. Ich kann meine Miete in München nicht zahlen und ich habe auch ein Kind und so weiter. Und das sind Sachen, die man jedes Mal den ganzen Leuten erklären muss. Und das ist einfach verrückt. Ja. Oder überhaupt, dass man ein Kind haben darf als Autor. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Die meisten wollen, dass man die ganze Zeit vor Ort ist, präsent ist und dass man keine Privatsphäre hat, immer erreichbar, immer mobil und so weiter.
Ja, es ist spannend, da mal so einen ganz konkreten Einblick zu kriegen, ne, was das für eine Arbeit ist. Also wie Sie gerade gesagt haben, das ist eine Frage, ob man sich das leisten kann, dann zu schreiben. Das ist natürlich auch, ja man muss sehr viel Arbeit in das Drumherum stecken. Sie hatten ja auch, haben Sie gerade schon gesagt, also Sie waren an der Uni in München, Sie haben da eine Poetikvorlesung gehalten und Sie haben da aber weniger über Ihr Schreibensprozess, glaube ich, gesprochen, sondern mehr über die Rahmenbedingungen des Schreibens, also auch über Geld, dass eben diese ganze Arbeit da drin steckt. Wollten Sie die Studierenden warnen oder was war da Ihr Anliegen?
Nicht warnen, vielleicht aufklären oder ich denke, dass es auch für Studierende wichtig ist zu wissen, wenn sie dann vor der Entscheidung stehen, was mache ich mit dem Studium? Das ist ja so die ewige Frage bei Germanisten zum Beispiel. Was machst du damit? Ob sie in einen Verlag gehen zum Beispiel, ob sie Übersetzer werden, dass sie erstmal verstehen, wie das Ganze überhaupt funktioniert, wie prekär das Ganze ist. Also ich möchte da gar keine Motivation absprechen, aber man sollte es auch sehr realistisch betrachten und das alles sehr genau durchplanen, durchorganisieren, sich vorbereiten. arbeiten, viele Ratgeber lesen, von allen möglichen Netzwerken auch profitieren, sich überall einschreiben, wo es geht. Das ist ja so ein bisschen auch, Literaturbetrieb ist ja an sich gar nicht so sehr speziell, er verstärkt einfach nur die Probleme, die es eh gibt in unserer Gesellschaft. Also diese Fragen, die wir auch in den Nachrichten jeden Tag hören. Wer soll das bezahlen? Wer kann sich das leisten? Das wird alles nochmal verstärkt im Betrieb. Es gibt ja auch Statistiken von Verdi, KSK, dass weniger als 6% der freien Autoren überhaupt von ihrer Arbeit leben können. Und selbst wenn wir sie nehmen oder jemanden wie mich, ich bin so ein bisschen so knapp drin bei diesen 6%, da geht es ja auch eher darum, dass ich Stipendien bekomme, Preise, dass ich viele Lesungen mache und Workshops und davon lebe und gar nicht vom Buchverkauf oder vom Schreiben.
Genau, dann ist die Frage, wie lange kann man davon leben? Man hat keine Sicherheit und so. Das ist jetzt natürlich eine große Frage, was man da tun kann. Haben Sie da Ideen, wie die Situation von Schreibenden verbessert werden können? Also zum einen ist es ja eine ganz große gesellschaftliche Frage, klar, das sind die ganz großen Schrauben, aber wenn man jetzt mal auf den Literaturbetrieb schaut, was könnte da getan werden?
Ja, also das Thema ist an sich ja überhaupt nicht neu. Das wissen ja irgendwie auch alle, dass es diese Probleme gibt. Die Frage ist nur, will man sich damit öffentlich beschäftigen oder nicht? Oder traut man sich das vielleicht auch oder nicht? Es gibt halt diese momentan sehr extreme Situation, dass man sich endlos bewerben muss für Stipendien, die sehr schlecht dotiert sind. Kurz dotiert, regional gebunden und oft mit absurdesten Bedingungen versehen. Und dann gibt es so Wettbewerbslesungen wie Bachmann, die nochmal künstlich gepusht werden. Es gibt Autoren, die sagen, bedingungsloses Grundeinkommen ist die Lösung für alles. Ich zweifle da so ein bisschen, ich würde mich so in der Mitte verorten. Also ich denke nicht, dass man alles radikal umwälzen muss, aber man kann das, was es jetzt schon gibt, einfach viel einfacher und auch anständiger gestalten, damit alle Seiten weniger Aufwand haben. Der Nachteil davon ist, dass es weniger Show gibt, weniger Party für die Geldgeber. Aber das ist dann halt so. Und ganz konkret, also wie gesagt, Dotierungen. Das Goethe-Institut hat jetzt ein Stipendium in China für 800 Euro im Monat. Also wie soll man für 800 Euro seine Miete zu Hause zahlen und vor Ort leben und das Ganze noch als eine Auszeichnung betrachten? Also es ist so richtig peinlich, wenn man sowas liest. Aber das Schlimmste ist, Autoren werden sich bewerben und das wird dann so feierlich als die größte Ehre verkündet. Oder so Anwesenheitspflichten bei Residenzstipendien, dass man sie einfach abschafft, weil auch Schriftsteller haben das Recht, Kinder zu haben, Partnerschaften, ab und zu auch zu Hause zu leben. Und dann geht es immer so weiter, zum Beispiel Ausstattung von Künstlerhäusern.
Also schon auch viele ganz konkrete Punkte, die Sie da ansprechen.
Genau, also ich kuratiere gerade mit dem Netzwerk Other Writers ein Symposium, das im Juni nächsten Jahres stattfinden soll in München, wo wir das Ganze groß aufziehen wollen und politische Vertreter auf der Bühne haben und ein Gütesiegel entwerfen und so weiter.
Die Schriftstellerin Slata Rochal, ihr neuer Roman heißt Es ist die Leichtigkeit, die den Herrn am Tisch von der Putzfrau unterscheidet und er erscheint heute im Klaassen Verlag, hat 160 Seiten, kostet 22 Euro und ich sage ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch über dieses Buch und über die Situation darüber hinaus. Frau Rochal, alles Gute Ihnen.
Vielen Dank.